Ein junger Ingenieur nimmt einen verlockenden Auftrag bei Nacht an. Wenige Stunden später wird ihm schmerzhaft bewusst, dass die Entscheidung Folgen hat. Doch manchmal kommt Hilfe aus einer Richtung, mit der man so gar nicht mehr gerechnet hat. Wenn dir Crime Tales gefällt, hilf uns mit einer kurzen Bewertung, damit der Podcast sichtbar bleibt. Los geht's mit Der Ingenieur in der Falle. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
An einem grauen Morgen, als der Nebel noch schwer über London lag, saß ich allein in meiner Praxis und vervollständigte einige Patientenakten. Es waren jene stillen Stunden, in denen ich meine Notizen ordnete, Diagnosen überprüfte, Beobachtungen festhielt und Gedanken zu Fällen sammelte, die mir im Trubel des Tages entgangen waren. Ein energisches Klopfen riss mich aus der Ruhe. Ich erhob mich und öffnete die Tür. Vor mir stand ein junger Mann. Sein Gesicht war bleich, sein Blick gehetzt und seine Haltung verriet eine Angst, die weit über gewöhnliche Schmerzen hinausging.
Doktor, ich flehe Sie an. Sie müssen mir helfen. Mein Daumen, er ist fort.
Nehmen Sie doch Platz, Sir. Gestatten Sie mir, einen Blick darauf zu werfen.
Ich schlug das Tuch zurück. Wo sein rechter Daumen hätte sein sollen, befand sich eine frische, sauber abgetrennte Wunde. Die Verletzung war präzise, zu präzise für einen gewöhnlichen Arbeitsunfall. Es fehlten die unregelmäßigen Risse, die man bei hastiger oder unkontrollierter Gewalt erwarten würde.
Bei allen guten Geistern, was ist Ihnen denn da widerfahren?
Man nannte es einen Unfall, aber ich glaube nicht, dass es einer war.
Er sagte es leise, fast so, als fürchte er, das Wort könne gehört werden. Ich reinigte die Wunde und verband sie so sorgfältig, wie es mir möglich war. Doch noch während ich arbeitete, wusste ich, dies war kein gewöhnlicher Vorfall. Dieser Mann war nicht nur verletzt. Er war in etwas geraten, das er selbst nicht verstand.
Sie müssen mir genau berichten, was geschehen ist. Doch vorher sollten wir jemanden aufsuchen, der für solche Fälle einen besonderen Blick besitzt.
Ohne weitere Worte griff ich nach Mantel und Hut. Eilig verließen wir die Praxis und saßen wenig später in einer Droschke, die uns durch den dichten Nebel zur Baker Street trug. In den Jahren meiner Zusammenarbeit mit Holmes hatte ich vieles gesehen, das andere Männer erschüttert hätte. Doch schon in diesem frühen Moment spürte ich, dass dieser Fall mehr verlangte als bloße Neugier. Als wir die Wohnung in der Baker Street betraten, fand ich Holmes, wie so oft, in seinem Sessel am Kamin. Er trug seinen Morgenrock, blätterte in der Times und ein leichter Schleier von Pfeifenrauch hing in der Luft. Er blickte auf, musterte unseren Begleiter mit einem einzigen ruhigen Blick und nickte mir knapp zu.
Bitte, setzen Sie sich.
Mrs. Hudson brachte uns Tee. Dann setzte Holmes sich uns gegenüber.
Holmes, dies ist Victor Hatherley. Er suchte mich heute Morgen in meiner Praxis auf, schwer verletzt und sichtlich verstört. Er hat eine Geschichte zu erzählen, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen dürfte.
Watson, davon bin ich überzeugt. Bitte, Mr. Hatherley, berichten Sie.
Hatherley atmete tief durch. Seine Stimme war angespannt, doch jedes Wort schien wohl überlegt.
Ich bin Hydraulikingenieur, Mr. Holmes. Seit kurzem arbeite ich auf eigene Rechnung. Meine Aufträge sind selten und schlecht bezahlt. Gestern Abend jedoch erhielt ich einen ungewöhnlichen Besuch. Es war spät, als ein fremder Mann mein Arbeitszimmer betrat. Er war groß, hager und vornehm gekleidet. Nicht auffällig, aber mit einer Entschlossenheit, die sofort auffiel. Er stellte sich als Colonel Lysander Stark vor und kam ohne Umschweife zur Sache. Er sagte, er habe eine Arbeit für mich, von größter Dringlichkeit. Er nannte den Ort Afford, außerhalb von Reading. Die Angelegenheit dulde keinen Aufschub. Es gehe um eine technische Einrichtung, die man keinem Außenstehenden zeigen könne. Mehr sagte er nicht. Nur, dass absolute Verschwiegenheit Voraussetzung sei.
Und das sollte noch in derselben Nacht geschehen.
Ja, auch ich fand das selbst höchst ungewöhnlich. Er bot mir 50 Guineen für eine einzige Nacht Arbeit an.
Eine Summe, die man nicht für eine Kleinigkeit zahlt.
Genau das dachte ich auch. Es war mehr, als ich sonst in einem ganzen Monat verdiente. Ich fragte ihn, weshalb all das so geheim gehalten werden müsse, warum es unbedingt nachts geschehen sollte. Er verlangte von mir, mit niemandem darüber zu sprechen, weder vorher noch danach.
Und dennoch haben Sie zugestimmt.
Das ist richtig, Dr. Watson. Wie ich bereits sagte, ich stehe noch am Anfang meiner Laufbahn. Meine Aufträge sind selten, meine Mittel waren gering und das Angebot überstieg alles, was ich bis dahin verdient hatte. Als man mir diese Summe nannte, stellte ich keine weiteren Fragen. Außerdem sei die Angelegenheit heikel. Er sagte, es gehe um Bleicherde, ein Material, das nur an wenigen Orten in England vorkomme. Vor einiger Zeit habe er in der Gegend ein kleines Stück Land erworben. Kurz darauf entdeckte er eine Lagerstätte, eine, die zwei größere Vorkommen miteinander verbinde. Doch das Entscheidende war etwas anderes. Dieses Land gehörte seinen Nachbarn. Sie ahnten nichts vom wahren Wert ihres Bodens.
Und er wollte sicherlich, dass es so bleibt.
Genau, um jeden Preis. Er habe versucht, das Land zu kaufen, bevor die Nachbarn dahinter kamen. Doch dafür fehlte ihm das Geld. Also, so sagte er, hätten seine Partner einen anderen Weg vorgeschlagen. Die Lagerstätte solle genutzt werden, auf eine Weise, die niemand bemerkt. Dafür, erklärte er mir, habe man eine besondere Vorrichtung gebaut. Ich entgegnete, dass man Bleicherde gewöhnlich einfach aus einer Grube schaufle. Doch er widersprach mir. Sie hätten ein eigenes Verfahren entwickelt. Die Erde werde zu Ziegeln gepresst, um sie unauffällig abzutransportieren. Er sprach davon, wie schnell Gerüchte entstehen, wie leicht Menschen beginnen, Fragen zu stellen. Da entgegnete ich ihm, ich sei Ingenieur und kein Abenteurer.
Heatherly verstummte. Seine Stimme zitterte noch von der Erinnerung. Holmes dagegen saß regungslos im Sessel, die Augen halb geschlossen. Ich wusste, dass er jedes Wort sorgfältig abwog.
Und dennoch, Mr. Heatherly, was hat Sie letztlich dazu bewogen, sich darauf einzulassen?
Ich stand unter Druck, Mr. Holmes. Man sagte mir, man brauche gerade mich, mein Urteil und meine Erfahrung. Es klang, als hinge alles davon ab, dass ich die Sache richtig einschätze. Und dann noch die gute Bezahlung. Da stellte ich keine weiteren Fragen mehr.
Ein Fehler, der entsteht, wenn Können und Geld zugleich locken.
Eine Stunde später holte mich eine Kutsche ab. Wir fuhren aus London hinaus, immer tiefer ins Land. Nach über 2 Stunden hielten wir vor einem abgelegenen Anwesen nahe Eyford. Kein Licht brannte, nur der Mond lag blass auf dem Haus. Ein Schauer lief mir über den Rücken, doch es war zu spät, um umzukehren. Stark stieg als Erster aus und drängte mich ins Haus. Drinnen war es stockdunkel, bis plötzlich irgendwo eine Tür aufgerissen wurde und Licht in den Flur fiel. Eine Frau erschien mit einer Lampe. Sie wirkte angespannt, fast verängstigt. Er wies sie scharf zurecht und schob sie zurück in den Raum. Doch bevor sie verschwand, traf mich ihr Blick. Er war kurz, eindringlich, wie eine Warnung.
Sie wollte, dass Sie gehen?
So habe ich es verstanden. Er brachte mich in ein spärlich eingerichtetes Zimmer und ließ mich dort warten. Auf dem Tisch lagen allerlei deutsche Bücher und die Fenster waren von außen verriegelt. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Wenig später öffnete sich die Tür erneut. Die Frau stand wieder vor mir. Sie flüsterte, ich solle gehen, sofort. Es sei gefährlich hier. Ich erklärte ihr, ich müsse meinen Auftrag erfüllen. Doch sie schüttelte nur den Kopf. Dann hörte ich Schritte. Sie verschwand und ließ mich mit dieser Warnung zurück. Kurz darauf kam Stark zurück, diesmal mit einem zweiten Mann. Sie führten mich durch enge Flure und Treppen hinauf. Der Ort wirkte roh und unfertig. Schließlich öffnete er eine schwere Tür und trat beiseite. Er deutete in den Raum und sagte, dies sei die Anlage, wegen der man mich geholt habe. Eine hydraulische Konstruktion, die überprüft werden müsse. Was ich sah, wirkte massiv. Viel zu groß für eine angeblich harmlose Reparatur. Ich trat näher und untersuchte den Mechanismus. Rasch erkannte ich, dass eine der Dichtungen nicht mehr sauber schloss. Eine einfache Sache, eigentlich. Doch dann fiel mein Blick auf den Boden. In einer flachen Eisenwanne hatte sich eine dunkle, metallische Kruste gebildet. Ich strich mit den Fingern darüber. Sie war kalt, hart, kein Schlamm.
Metallabrieb.
Ja, erst da begriff ich, dass hier etwas anderes gepresst wurde als Erde. Ich spürte, wie sich die Stimmung veränderte. Ihre Blicke wurden hart. Die schwere Tür fiel hinter mir ins Schloss. Und als sich über mir etwas in Bewegung setzte, als der massive Kolben langsam herabsank, begriff ich, der Raum selbst war die Presse. Ich entkam nur im letzten Augenblick. Durch eine Schwachstelle in der Wand brach ich ins Freie. Gerade noch, bevor die Presse zuschlug. Draußen stand wieder die Frau. Ohne ein Wort zu verlieren, packte sie mich am Arm und zog mich durch einen schmalen Gang. Im Haus brach Tumult aus. Türen schlugen. Stimmen hallten durch die Gänge. Sie führte mich hastig in ein anderes Zimmer und deutete auf ein Fenster. Ich sollte springen. Ich kletterte auf die Fensterbank, stützte mich am Rahmen ab. Da schlug hinter mir plötzlich etwas zu. Ein gellender Schmerz fuhr mir durch die Hand. Ich wusste sofort, mein Daumen war verloren. Ich sprang. Trotz des Schmerzes rannte ich, so schnell mich meine Beine trugen. Erst draußen, im Garten, versagten mir meine Kräfte. Ich brach zusammen. Als ich wieder zu mir kam, war es Morgen. Ich schleppte mich zum Bahnhof und nahm den ersten Zug nach London.
Stille trat ein. Holmes saß mit geschlossenen Augen in seinem Sessel, die Fingerspitzen aneinandergelegt. Pfeifenrauch hing schwer in der Luft. Hathaway schwieg. Seine Hand lag reglos auf dem Schoß, das Tuch dunkel verfärbt. Er wirkte erschöpft.
Diese Frau im Haus, war sie frei, Mr. Hathaway?
Nein, Sir. So wie sie sprach und wie sie behandelt wurde, glaube ich nicht, dass sie bleiben wollte.
Und dennoch ist sie zurückgekehrt, um sie zu warnen.
Ein Risiko, das man nur eingeht, wenn man selbst nichts mehr zu verlieren hat.
Nichts an diesem Geschehen war zufällig. Ein wirklich faszinierender Fall. Einer jener, bei denen jedes Detail eine Absicht verrät.
Aber was bedeutet das alles, Sir? Was wollten diese Leute von mir?
Sie sind, ohne es zu wissen, in eine Unternehmung geraten, die das Tageslicht scheut.
Kriminell?
Ohne jeden Zweifel. Und die Mittel, die man einsetzte, verraten mehr als jedes Geständnis. Eine hydraulische Presse, versteckt in einem abgelegenen Haus, ohne Zeugen, ohne Licht. Und diese metallische Kruste, die Sie gesehen haben, das war kein Rückstand von Erde. Diese Maschine war nicht für Bleicherde gebaut, das war nur der Vorwand. Sie diente einem ganz anderen Zweck. Man stellte dort falsches Geld her.
Und dafür hätte ich sterben sollen.
Der Verlust Ihres Daumens war kein Unfall, sondern eine Sicherung. Zu spät gezogen. Ihr Entkommen war Ihr einziger Fehler. Und Fehler machen Menschen, die es eilig haben. Und genau deshalb werden wir nach Eyford fahren.
Sie wollen sofort aufbrechen?
Ja. Halten Sie sich bereit, Watson.
Noch am selben Tag brachen wir nach Berkshire auf. In die Gegend um Eyford. Hathaway sagte während der Fahrt kaum ein Wort. Sein Blick ruhte auf der Landschaft, die langsam an uns vorbeizog. Als fürchte er, hinter jedem Hügel das Anwesen erneut zu sehen.
Wenn Sie noch dort sind, Mr. Holmes, dann wissen Sie, dass ich entkommen bin.
Wenn Sie klug sind, sind Sie längst fort. Und wenn nicht, dann werden wir es bald wissen.
Dann beugte sich Hathaway plötzlich vor.
Mr. Holmes, sehen Sie nur.
Noch bevor er den Satz beendete, stieg Rauch über den Bäumen auf. Das Anwesen stand in Flammen. Dichter Qualm lag in der Luft. Und zwischen den Trümmern ragte nur noch verkohltes Eisen hervor.
Sie haben Ihre Spuren verwischt. Nickel, Zinn. Genau das, was man braucht, um Silber zu imitieren.
Dann haben Sie alles vernichtet?
So sieht es aus. Solche Leute planen ihre Flucht lange bevor sie handeln.
Wenig später standen wir vor den Überresten des Anwesens. Holmes schritt langsam durch den Rauch, ließ Asche durch seine Finger rieseln und sagte nichts mehr. Es gab weder Leichen, noch ein Geständnis. Hathaway ballte die Fäuste. Seine Schultern sanken, als würde erst jetzt das Gewicht der Nacht auf ihn fallen. Zorn, Erschöpfung und eine seltsame Leere lagen dicht beieinander.
Und Sie kommen damit einfach davon?
Für heute. Aber Ihre Unternehmung ist zerstört. Ein bitterer Sieg. Doch manchmal ist selbst das genug.
Wir verließen Eyford noch am selben Morgen. Der Weg zurück nach London verlief schweigend. Erst als die vertrauten Straßen der Stadt wieder vor uns lagen, löste sich der Bann jener Nacht ein wenig. Zurück in der Baker Street saßen Holmes und ich am Kamin, wie so viele Male zuvor. Doch etwas Unruhe lag in der Luft, als hätte der Fall selbst den Raum noch nicht verlassen.
Holmes, es ist schwer zu ertragen, dass diese Männer entkommen sind. So viel Leid und am Ende keine Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit, Watson, ist selten eine gerade Linie. Aber glauben Sie mir, wer so arbeitet, lebt nie ohne Angst. Und mein Netz ist weit. Manchmal reicht es, dass jemand weiß, dass es existiert.
Was mir erst viel später bewusst wurde, Ich dachte weniger an die Männer, die entkommen waren, als an die Maschine selbst. Nicht an ihre Kraft, sondern daran, wofür Menschen sie missbrauchen können. In einer Stadt wie London war Fortschritt längst kein Versprechen mehr. Er war ein Werkzeug. Scotland Yard hatte solche Spuren schon zuvor gesehen. Orte, die verschwanden, bevor man ihre Geschichte erzählen konnte. Dieser Fall war beendet, aber nicht abgeschlossen. Er ist mir geblieben, als Erinnerung daran, wie schmal der Grat ist zwischen Erfindung und Falle.
Mich hat die Geschichte eher mit einem mulmigen Gefühl zurückgelassen. Victor Hatherley hat zwar überlebt, aber die Täter haben sich aus dem Staub gemacht.
Ja, und das ist der Knackpunkt. Holmes versteht ziemlich schnell, was da läuft. Aber er kommt zu spät. Die Männer sind weg, bevor er sie stellen kann.
Und das ist ungewohnt. Normalerweise löst Holmes den Fall. Und am Ende gibt es zumindest so etwas wie eine Ordnung. Doyle zeigt ganz bewusst, nicht jedes Ende ist gerecht. Und dann ist da noch die Frau im Haus. Sie warnt Hatherley, hilft ihn zur Flucht. Aber dann verschwindet sie komplett aus der Geschichte. Wir erfahren nie, was aus ihr geworden ist.
Und auch das ist Absicht. Doyle lässt ihr Schicksal bewusst offen, weil nicht jeder, der das Richtige tut, am Ende Schutz oder Anerkennung bekommt.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, hilfst du uns mit einer Bewertung enorm. So erreicht der Podcast auch andere, die solche Geschichten lieben. Bis dahin macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Crime Tales – Verbrechen im Nebel.